Der Herr ist auferstanden. Ich weiß, heute ist nicht Ostern, aber wenn wir gerade singen, das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Und das ist so gut. Wäre das nicht, könnten wir den Laden hier dicht machen. Aber weil es so ist, ist es gut, dass es die Kirche gibt für diese Welt, wie wir am Anfang ja auch gesungen haben, dass Gott die Gemeinden, die Kirchen segnen möge. Denn dieses Land braucht ihn. Was eine tolle Formulierung in diesem Lied. Das Land braucht Jesus. Wir brauchen Jesus. Ja, ich freue mich, dass doch während der Lobpreiszeit es diese wundersame Vermehrung noch der Gottesdienstteilnehmer gab. In dem Wissen, dass ganz viele von uns immer noch auf dem Pfadfinder-Bundescamp sind. Über 16.000 sind da in Gotha in Ostdeutschland und von uns sind so etwas über 50 Leute dabei und das ist großartig. Ich habe ein paar Sachen lesen können, was da so passiert ist. Da gab es viele Begegnungen mit Jesus und viel heißes Wetter, aber vorgestern, glaube ich, hat es auch mal ein bisschen geregnet, haben sie sich gefreut, ein bisschen Abkühlung. Ja, schauen wir in das Wort Gottes. Wir sind ja in einer Predigtreihe, wo es darum geht, dass wir im Glauben wachsen. Und ich finde, das ist echt ein gutes Thema. Also klar, haben wir uns als Älteste ja auch ausgedacht, aber es geht mir jetzt nicht, uns selbst zu loben, sondern es ist so gut, diesen Blick zu haben. Also auf der einen Seite wünsche ich mir, dass jeder von uns sagt, ich möchte im Glauben wachsen. So, das ist so gut, wenn das unser Fokus ist, wenn wir das vorhaben, wenn wir das wollen, mehr zu werden wie Jesus, Gott besser zu verstehen, heiler und reifer zu werden in unserem inneren Menschen. Und wir haben da jetzt schon einige Predigten drüber gehört. Ich glaube, das ist ja heute Teil 6. Und ich möchte mit euch über ein Erbe sprechen, das uns als Gläubigen ausgeteilt ist. Und dieses Erbe heißt Segnen. Segnen. Und wir lesen dazu mal aus 1. Petrus 3. Den Vers 9, da heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. So, wow, das, also da muss man mal drüber nachdenken. Also ich meine, das liebe ich ja sowieso, über das Wort nachdenken. Aber das machen wir ja auch in den Predigten hier gemeinsam, um auch die Schätze zu heben, die hier drin stehen. Ich habe es mal überschrieben, Segnen gehört zu meinem Erbe. Wusstest du, dass Segnen zu deinem Erbe gehört? Ja, wie? Aber ich dachte, das dürfen jetzt nur Pastoren oder Priester. Also klar, die sollen ja segnen, so zum Abschluss eines Gottesdienstes. Ne? Aber wenn ich den Petrus hier richtig verstehe, dann hat er das an alle Gläubigen geschrieben, an die der Brief damals ging. Okay, also wir dürfen segnen? Kann ich das? Darf ich das? So, was ist denn die Qualifikation dafür? 5 Jahre Theologie oder? Na gut, also das ist es nicht, denken viele, und ist es auch nicht. Okay, aber so ein komplett reines Leben, ne? Ja. So wirklich so, na, so nahezu ohne Sünde. Also ohne Sünde, das traut sich ja keiner zu sagen. Aber so heilig einfach zu leben, dass ich dann auch segnen kann. Also natürlich ist es gut, heilig zu leben. Und natürlich ist es gut, wenig Sünde im Leben zu haben. Aber sorry, wenn ich euch enttäusche, wir werden aus diesem Status hier auf Erden noch nicht rauskommen, dass wir mit Sünde zu tun haben. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber dieser Versuch, sündlos zu leben, also den hat es in der Kirchengeschichte immer wieder mal gegeben. Das hat aber zu sehr komischen Verkrampfungen und Verrenkungen geführt und zu sehr viel Pharisäertum. Und das wissen wir. Jesus liebte die Pharisäer, aber mit denen hat er auch am stärksten gestritten, weil dieses, ich bin so heilig und eigentlich dieses Scheinheilig, das ist halt ganz, ganz schwierig. Also wir streben natürlich an, möglichst wenig zu sündigen. Ja klar, natürlich. Wir feiern auch heute das Abendmahl. Und es ist auch nochmal eine wunderbare Zeit, um darüber nachzudenken und unser Herz zu klären, unsere Beziehung zu Gott und so. Aber um andere zu segnen, um ein Segen zu sein, müssen wir nicht sündlos sein, dann hätten wir alle keine Chance. So, das ist auch nicht die Qualifikation. So, was ist denn die Qualifikation? Und Petrus schreibt an gläubige Menschen, so wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, wenn du ihn in dein Herz aufgenommen hast und was uns alles noch so an Bildern gegeben wird, um diese Realität zu beschreiben, dann bist du berufen zu segnen. es berufen zu segnen. Und das Gegenteil ist natürlich schlecht reden über andere, ja, das Böses mit Bösem vergelten und schlecht reden über andere. Wisst ihr übrigens, wann man über andere schlecht redet? Das ist meist die Folge davon, wenn man schlecht über andere denkt. Ja, da fängt es schon an. Also da geht es eigentlich los. Ja, deswegen ist es gut, auch hier den Sumpf mal auszutrocknen oder hier mal dem Heiligen Geist zu erlauben, Dinge zu regeln. Das war die Radikalität in der Bergpredigt bei Jesus. Da hat er extrem radikal gesprochen, weil er an die Wurzel des Problems gegangen ist. Okay, also hier unterwegs zu sein und sich darin einzuüben, Menschen zu lieben, im Herzen schon zu segnen, Gutes auszusprechen. In Lukas 6, da hatte ja Jesus das auch schon gesagt, segnet die euch fluchen. Der Petrus, der hat das ja einfach verlängert, was er von Jesus gelernt hat. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Boah. Mario hat das eingangs schon gesagt, das ist nicht so leicht. Vielleicht ist es sogar unmöglich für uns, aber bei Gott ist ja alles möglich. Das heißt, mit der Hilfe Gottes ist es ja möglich. Damit ist es möglich, wirklich im anderen Geist zu handeln, den Hass zu stoppen und Liebe zu starten. Das ist alles eine Herausforderung. Ich sehe einige von euch, da rattert es gerade richtig und ich kann das gut verstehen, weil das ist eine Herausforderung. Aber wir haben keine Herausforderung hier, die wir selber fabrizieren müssen, um dann zu Gott zu gehen und zu sagen, guck mal, was ich Schönes gemacht habe. Er weiß, dass wir es nicht können, aber er weiß, in der Kraft seines Geistes können wir es. Und da möchte er uns ja gerade hinhaben. Da möchte er uns hintrainieren, dass wir Raum machen für den Heiligen Geist in uns und dass wir verwandelt werden zu Menschen, die gut über andere denken. Wie kann man denn gut über andere denken? Es gibt doch so viele furchtbare Menschen. Darf man das so sagen? Ja, darf man so sagen, muss man so sagen, sonst ist man ja total nicht mehr in der Realität. Aber das Entscheidende ist, dass Gott die Menschen liebt. Auch die Undankbaren und Bösen, hat Jesus mal gesagt. Auch die Undankbaren und Bösen, das ist mir mal so durchs Herz geschnitten, da hat der Heilige Geist mich mal so mächtig überführt. Boah, Gott ist auch gütig gegenüber diesen Menschen. Und aufgrund dessen können wir gute Gedanken über andere Menschen haben, göttliche Gedanken über andere Menschen. Das kann man einüben. Und mit dem Segnen, also ich möchte mal so weit gehen, dass ich sage, wir dürfen auch Segen aussprechen. Segen aussprechen oder anderen einen Segen zusprechen. Ich weiß nicht, ob dir das vertraut ist, ob du das schon mal gemacht hast. Kann man zum Beispiel als Ehepaar auch machen. Sich einander segnen. Gutes aussprechen, vielleicht dann auch noch geistgeleitet. Also es ist ganz spannend, dann mal so vor Gott zu sein und dann so vielleicht einen Impuls zu empfangen und zu sagen, ich segne dich mit der Freiheit, die Gott für dich hat. Ich segne dich mit der Liebe Gottes, die er für dich hat. Ich segne dein Herz. Ich segne deinen inneren Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Einige werden sagen, was sagt er da, das mache ich doch jeden Tag. Ich weiß es nicht genau, wo du da so stehst. Aber ich habe hier gelesen, dass wir berufen sind, Segen zu erben und auch zu segnen. Ja? Segnet. Und es ist so herrlich, dass wir den Segen erben. Was ist das Schöne am Erben? Habt ihr eine Idee? Was ist das Schöne am Erben? Bitte? Bitte? Man hat nichts dafür getan. Man hat gar nichts dafür getan. Das ist das Schöne am Erben, oder? Hat man nicht hart gearbeitet und hat man auf einmal, wupp, ein Erbe. Und ich glaube, das ist, was Petrus hier auch sagen will. Also den Segen Gottes erarbeiten wir uns gar nicht. Never ever. Keiner erarbeitet sich den Segen Gottes. Der Segen Gottes ist ein Geschenk von Gott. Und deswegen sind wir Erben Gottes. Ja, das ist der ist für uns ein bisschen fremdartig, weil wir sagen ja, normalerweise erbt man ja, wenn jemand stirbt. Ja. Und Gott ist nicht gestorben. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und er hat uns Segen geschenkt. Wir erarbeiten uns das nicht, sondern wir erben das. Und Gott sei Dank lebt der der es vererbt hat, wieder. Gott lebt und wir dürfen segnen. Segnen. Ich möchte uns alle dazu ermutigen, Segner zu werden. Einander in den Ehen, einander in den Familien. Wir können auch unsere Nachbarn segnen. Vielleicht, wenn die davon nichts hören wollen, dann machen wir es halt, wenn sie nicht dabei sind. Aber wir sind berufen, im anderen Geist zu handeln. In dieser Welt, die voll ist von Kritik, voll ist von Empörung, voll ist von Undankbarkeit, voll von all diesen Dingen. Und wir dürfen hier etwas entgegensetzen. Ich habe gerade nicht gesagt, dass wir nichts kritisieren dürfen. Habe ich nicht gesagt. Wir sollen nicht irgendwie nur mit dem Smiley rumlaufen und gar nicht mehr von dieser Welt sein. Nein, nein. Wir dürfen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Wir dürfen auch Dinge kritisieren. Aber wenn, dann mit einem anderen Herzen. Und wir sind berufen zu segnen. Können wir uns das mal ein bisschen ausmalen, was das verändern wird, wenn wir segnen? Was das verändert? Also zuerst mal verändert das uns nämlich. Du musst noch gar nicht mal jetzt sagen, ja, aber wenn die anderen das nicht wollen oder nicht empfangen oder so. Ja, das weiß man nicht genau. Ja? Das weiß man nicht, welches Herz sich wirklich für Gott öffnet. Aber das verändert uns schon mal enorm. Als Jesus auf diesem Planeten war und umherging, hat er beständig gesegnet. Beständig gesegnet. Er hat jedem Menschen Wertschätzung gegeben. Er hat gesegnet. Er hat Worte ausgesprochen des Segens. Und sogar wenn es harte Worte waren, war es immer eine Einladung zum Leben. War es immer eine Einladung, auf den guten Weg zu kommen. Wir sind berufen zu segnen. Und das wünsche ich uns allen. Und ich glaube, dass man das in seine Gebetspraxis und in seinen Lebensstil integrieren kann. Ich sage mal, meine Frau und ich haben das so seit einigen Wochen nochmal frisch entdeckt und praktizieren das ein bisschen mehr, als wir es so eine Zeit lang getan haben. Und das tut so gewaltig gut, Hoffnung auszusprechen, Liebe auszusprechen und was immer auch wir so an Impulsen kriegen, weil wir sind so geprägt zu analysieren und es ist gut, es hat seinen Platz, das ist wichtig, Dinge zu analysieren, aber ich weiß nicht, ich gehöre zu denen, die dann manchmal so verkopft sind, und die wollen alles richtig machen. Davon haben wir viele in unserer Gesellschaft, weil das so viel geprägt wird auch. Aber einfach mal zu segnen, einfach mal Gutes auszusprechen, in dem Namen von Jesus, wie wäre das? Nun, der Apostel Petrus, der übrigens ja das auch stark lernen musste in seinem Leben, der schreibt jetzt weiter in Vers 10, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, gibt es heute Morgen jemanden hier, der sagt, ich möchte gute Tage sehen? Okay, das waren gar nicht alle. Naja, ihr Lieben, wenn ihr das nicht wollt. Okay, wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden, also nicht Lüge reden, nicht betrügen, nicht manipulieren, nicht all das, was wir mit unserer alten Natur so gut können. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die gerichtet, die Böses tun. Petrus zitiert hier einen Psalm. Und ich glaube, dass er selber das ganz stark gelebt hat. Und hier ist er jetzt schon ein bisschen älter, wo er das schreibt. Und er hat echt gelernt, mit seiner Zunge besser umzugehen. Mit dem, was er so mal ganz schnell rausplappert alles. So wie er halt früher war. Und er hat diesen Psalm hier zitiert, das Wort Gottes. Und unter anderem hat er eben hier gesagt, er wende sich ab vom Bösen. Sich vom Bösen abwenden. Sich von der Sünde abwenden. Sich die Versuchung bestehen, der Anfechtung, also da durchzukommen und klar zu bleiben, mit Gottes Hilfe. Dazu ermutigt er hier die Gläubigen. Und ich sag mal, das ist natürlich auch ein ganz starker Punkt, um geistlich zu wachsen. Ich habe hier so ein kleines Zirkeltraining für uns alle. Wisst ihr, was ein Zirkeltraining ist? Das haben viele gehasst in der Schule, ich weiß. Da hat man dann so verschiedene Stationen in der Turnhalle gehabt und da musste man da Bock springen und da musste man Liegestütz machen und da musste man die Sprossenleiter hochklettern und wieder runterklettern und so, ne? Also ich weiß nicht, die richtig guten Sportler haben das natürlich geliebt, weil sie waren ja besser als die anderen und die anderen haben... Oh. Aber ich sag mal so, ein Zirkeltraining, nur mal als Gedanke, ein Zirkel heißt ja, das ist, geht so rundherum. Also man hat so seine Stationen und wenn man jetzt sagt, das will ich nochmal machen, dann machen wir es halt nochmal eine Runde. Und heutzutage machen das viele im Fitnessstudio. Ja. Und das ist eine gute Sache. Und das, was ich uns heute hier vorstelle, ist ein Zirkeltraining mit drei Stationen. Die erste Station ist segnen. Segnen. Segen aussprechen. Segen denken, Segen aussprechen gegenüber anderen. Die zweite Station ist, ich gebe dem Teufel und der Sünde keinen Raum. Ja, wie Petrus geschrieben hat, man wendet sich ab vom Bösen. Ist auch eine wichtige Trainingsstation in unserem Training als geistliche Menschen, wo wir wachsen wollen. Wir wenden uns ab vom Bösen. Wie kann man das machen? Zum Beispiel den Ausknopf drücken. Das ist so ganz praktisch. Ja? Den Ausknopf oder am Computer ist es nicht der Ausknopf, ist das Programm schließen. Ja? Diesen YouTube-Clip schließen. Das tut mir nicht gut. Wenn ich mich damit fülle, dann wird am Ende das dabei rauskommen, kommt das aus mir raus, mit womit ich mich fülle. Willst du das? Überleg mal. Oh, ist das jetzt gesetzlich oder so? Nee, das hat überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das hat mit Hygiene der Seele zu tun. Ja, und wenn du deine Hände in allen möglichen Dreck steckst und dann denkst, warum ist meine Hand so dreckig? Wie kann das auf einmal passieren? Ja, dann ist uns ziemlich klar, wie das passieren kann. Aber mit der Seele ist es genauso. Wenn wir unsere Seele in den Dreck reinstecken, dann ist da Dreck drin. Da müssen wir uns nicht wundern. So, von daher wenden wir uns ab vom Bösen. Gibt es da was, wo ich mich abzuwenden habe? Wie wäre das, wenn dieser Gottesdienst dazu dient, dass der Heilige Geist in all seiner Liebe zu mir und zu dir spricht und Dinge ausräumt? Das wäre doch großartig, oder? Ich weiß, das ist dann, im Moment fühlt sich das an, so wie dieser schmale Weg, von dem Jesus gesprochen hat. Und das ist, in der Tat, fühlt sich nicht gut an. Das kann ich jetzt auch nicht schönreden. Also wenn der Geist Gottes kommt und er macht uns was klar, was nicht gut ist in unserem Leben, dann ist das nicht angenehm. Das können wir nicht schönreden. Aber wenn wir diesen schmalen Weg dann gehen, den Weg der Buße, ja, den Weg, ich gebe das mal zu, und das kann ich vor Gott, weil Gott gut ist und weil er schon die Antwort und die Lösung hat, dann gehe ich durch diesen schmalen Weg und dann komme ich wieder in den weiten Raum. Das singen wir heute noch, ne? Ich schaffe in mir Raum. Dann komme ich in den weiten Raum, dann komme ich in den weiten Raum des guten Gewissens, der Freiheit vor Gott, der klaren Liebe, die Gott mir gibt und die ich für mich empfinden darf, dass ich geliebt bin und dass ich Liebe für andere habe. Wir wenden uns ab vom Bösen und wir tun Gutes. Und ich möchte schon die dritte Station nennen in unserem Zirkeltraining. Und das heißt, also man kann die drei Stationen dann immer wieder gehen. Ja? Das ist dann nicht das Ende, sondern danach kann man auch wieder die erste Station gehen. Wenn ich segnen möchte, ist es halt schon gut, wenn viel Gutes in mir drin ist. Und den dritten Schritt, den ich auch aus unserem Text herauslese, ich lese den Text jetzt weiter, ab 1. Petrus 3, ab Vers 13. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Also dieser Text ist ja ein Ermutigungsbrief für Christen, die verfolgt werden. So, das ist so der Hintergrund des Petrusbriefes. Deswegen ist hier oft die Rede von solchen, die ihnen schaden, die sie verfolgen, die schlecht reden über die Gemeinde Jesu und so. Und da sagt er halt hier, anderer Geist, segnen und gegen die Sünde stehen in eurem Leben und Gott, den Herrn, im Herzen heiligen. Das ist so ein richtig toller Satz. Es klingt so richtig gut, heilig und fromm. Und was heißt das eigentlich? Ich glaube, manchmal sind wir so, die wir die Bibel lesen, dann lesen wir das. Und weil wir die Bibel lieben, dann sagen wir, ja, wow. Und praktisch? Also mir geht das so, ich rede von mir, ne? Ich rede von mir. Und es ist eigentlich gut, dann die Frage zu stellen, okay, was heißt das denn? Also kann ich das irgendwie machen? Oder was bedeutet das denn für mein Leben? Wie geht das denn? Und ich habe es mal so überschrieben, durch Kontemplation fülle ich meine Segensspeicher. Durch Kontemplation fülle ich meine Segensspeicher. Ich habe das rot gemacht, deswegen wollte ich gerade mal gucken, ob man es überhaupt lesen kann. Ja, kann man schon. Durch Kontemplation fülle ich meine, das muss ich natürlich ein bisschen erklären und ich hoffe, ihr erschreckt nicht gleich, wenn ich das Wort Kontemplation benutze. Ich kann natürlich schon stärker und gewaltiger und schöner segnen, wenn mein Segensspeicher, also wenn mein Herz gefüllt ist mit Segen. Ja? Das soll euch aber nicht abhalten davon, das trotzdem zu tun. Auf dem Stand, wo ihr jetzt seid, segnet. Ja? Also nicht jetzt wieder denken, oh, dann darf ich ja gar nicht segnen, weil ich bin ja noch nicht so heilig. Naja, das habe ich ja hoffentlich am Anfang gut erklärt und euch dazu ermutigt. Aber in der Tat ist es so, dass wir unseren Segen speichern, das ist unser Herz, das ist das, was wir mehr als alles behüten sollen, unser innerer Mensch, unser Geist, also ich will es gar nicht so auseinander dividieren, unser innerer Mensch, dass wir ihn füllen mit was? Mit dem Herrn. Mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Ja, aber ist er nicht schon da? Ja, das stimmt, er ist schon da. Der hat schon Wohnung in uns genommen, sonst hätten wir Jesus gar nicht erkannt. Und auch nicht, dass wir Sünder sind und Vergebung brauchen. Aber es ist natürlich etwas Beziehungsmäßiges, ja? Es ist ja nicht irgendwie ein Modul. Wir haben ja nicht wie eine Grafikkarte eingebaut bekommen in einen Computer, sodass wir sagen, naja, ist jetzt drin, funktioniert jetzt immer. Es geht um Beziehung, es geht um einen lebendigen Gott, der eine lebendige Person ist. Und es geht um uns, die wir lebendige Personen sind, mit einem Herzen, das schlägt und das in verschiedenen Zuständen ist. Und dass wir wachsen als innerer Mensch. Wachsen, immer mehr werden wie Jesus. Heiligt ihn in euren Herzen. Da gibt es natürlich viele Dinge, die uns helfen, ihn zu heiligen in unseren Herzen. Heiligen heißt ja, ihn für etwas Besonderes halten, ihn in Ehren zu halten, ihn zu ehren, weil er ist ja Gott, in unserem Herzen, in unseren Gedanken und von unseren Gedanken in unsere Motive. Und in unsere Wünsche, auch unsere Wünsche verwandeln sich, je mehr wir mit Jesus leben. Ein Babychrist hat andere Wünsche als ein reifer Christ. Und das ist die Verwandlung des Heiligen Geistes, die vonstatten geht, nicht automatisch mit der Zeit. Ja? In unserem Land, wenn du 18 bist, dann bist du halt volljährig und dann hast du da alle Rechte. Das ist im Geistlichen nicht so. Also es ist nicht einfach so lange, wie man Christ ist, sondern hat damit zu tun, wie man Jesus nachfolgt und wie man lernt und wie man ein Jünger ist und wie man durch Krisen geht und wie man seine Gebetszeiten gestaltet und so weiter und so weiter und so weiter. All das formt uns erstmal. Heiligt Gott den Herrn in euren Herzen. Und eine Sache, die uns sehr hilft und die die Bibel uns anbietet, ist Kontemplation. Ja, kannst du nicht einfach Gebet sagen? Ich wollte jetzt nicht einfach Gebet sagen, weil Gebet ist ein Überbegriff für ganz vieles. Ja? Beten heißt ja anbeten und Lobpreisen und Fürbitte tun, aber auch stille sein, seid still und erkennt, dass ich bin der Herr. Und Kontemplation geht so in diese Richtung, deswegen wollte ich das an dieser Stelle betonen. Also Gebet in allen Facetten hilft uns immer geistlich zu reifen und ist alles gut. Aber diese Seite möchte ich uns sehr empfehlen, um Jesus im Herzen heilig zu halten. Das Betrachten, das heißt es eigentlich. Kontemplation heißt Betrachten, heißt konzentriert etwas anschauen. Und natürlich, wenn wir es jetzt hier im Rahmen der Kirche, der Bibel benutzen, dann geht es darum, Gott anzuschauen, Jesus anzuschauen. ihn wirken zu lassen, ihn zu betrachten. Wir alle sind, glaube ich, überzeugt von der Kraft der Vorbilder. Ich weiß nicht, welches Vorbild du so hast, aber Vorbilder sind eine ganz starke Kraft im Leben eines jeden Menschen. So sind wir geschaffen von Gott. Vorbilder sind viel kräftiger als gute Vorsätze. Ja, dieses, ich werde jetzt 3 Kilo abnehmen, ja, mach mal. Ich darf jetzt nichts mehr, keine Schokolade mehr essen, ja, mach mal. Also es ist nicht verkehrt, ne? Aber das ist schon sehr anstrengend. Aber wenn du ein Vorbild hast, wenn du vielleicht ein Foto hast, wo du 3 Kilo weniger gewogen hast oder 5 Kilo weniger, und du klebst dir das mal irgendwo hin und du schaust ab und zu auf das Bild, das ist stärker als irgendein Vorsatz. Und es ist auch stärker, erst recht stärker als ein schlechtes Gewissen. Das ist auf Dauer keine gute Motivationsquelle. Aber etwas Gutes betrachten, anschauen, auf sich wirken lassen, begehren, das Gute begehren, das ist eine Kraft, die Gott installiert hat in uns Menschen. Und jetzt, wenn wir uns dann noch Jesus anschauen, ja dann, wow, wenn wir Jesus anschauen. Ja, aber Kontemplation steht gar nicht in der Bibel. Boah, weiß ich jetzt nicht genau, aber für alle, die jetzt mit dem Begriff Probleme haben, dann vergiss den Begriff und hör einfach mal zu. Lukas 10, ab Vers 38, da heißt es, dass er, also Jesus, in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu den Füßen Jesu und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Maria saß zu den Füßen Jesu und sie hat Jesus angeschaut. Und sie hat ihm zugehört. Das ist ein schönes Bild für Kontemplation. Sie hat Jesus zugehört und sie hat Jesus angeschaut. Und Jesus hat gesagt, das ist total notwendig. Jesus hatte nichts dagegen, dass man auch ein gutes Essen vorbereitet und dass man schön essen kann. Also man darf das einfach nicht zu extrem ausdehnen, diese Bibelstelle, und die Martha total schlecht machen. Ja? Ich könnte mir vorstellen, wenn Maria jetzt da irgendwo 3 Tage gesessen hätte, gut, Jesus hätte auch nicht 3 Tage, wäre da gar nicht da gewesen, aber sie hätte sich dann noch ein Bild gemalt von ihr, sie hätte 3 Tage, dann hätte Jesus wahrscheinlich irgendwann gesagt, Maria, jetzt ist mal gut, ne? Jetzt machen wir mal was. Ja. Aber als Martha Maria abhalten wollte, Jesus zu betrachten und zuzuhören, da hat er gesagt, Martha, warte mal. Es ist toll, was du machst und so, aber das ist extrem wichtig, Martha, und ich möchte, dass du es auch lernst, dass wir Jesus betrachten, dass wir ihn anschauen. Warum haben wir so viele Berichte über Jesus, auch seine Geschichten und was er getan hat und seine Reden? Warum sind seine Reden oft so bildreich? Die Gleichnisse, warum sind da so viele Bilder drin? Warum haben wir nicht eigentlich so die 60 abstrakten Ratschläge Gottes fürs Leben? So, manche hätten es lieber so. So, dann habe ich ganz klar 60 Regeln, zack, die mache ich, dann alles gut. Aber wir sehen doch, dass die Bibel ganz anders aufgebaut ist, dass Gott mit Absicht das so gemacht hat. Wir haben lauter Geschichten, wir haben lauter Bilder und gerade Jesus hat viel in Bildern gesprochen. Warum? Weil wir Bilder betrachten können und auf uns wirken lassen. Und den Segensspeicher füllen lassen können. Es hat eine enorme Kraft, so sich segnen zu lassen und sich füllen zu lassen. Vielleicht schenkt der Heilige Geist sogar noch ein Bild. Die Gabe der Prophetie. Ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden. Ich habe nichts gegen Bibellesen gesagt und gegen all die anderen Arten des Gebetes. Die sind wichtig und die sind gut. Aber ich möchte uns alle dazu ermutigen, dass wir so Gottesbetrachter, Jesusbetrachter werden. oder noch mehr werden, ich weiß ja nicht, wo du stehst. Und das Ganze hat nichts zu tun mit irgendwelchen fernöstlichen Geschichten oder so. Lassen wir uns das doch nicht rauben, wenn andere auch irgendwie so Sachen machen. Das ist doch dumm. Sondern nutzen wir das, lassen wir uns prägen von den Bildern, die es gibt. Welches Bild hast du von Jesus? Wenn wir jetzt uns die Zeit nehmen könnten und wir würden mal sagen, so kleine Umfrage und so, interessanterweise würde das nicht ganz identisch sein. Manche, die sehen mehr so die Seite von Jesus. Boah, das ist doch der, der die Füße gewaschen hat, der sich so hingegeben war, der so selbstlos war. Andere würden sagen, Jesus, das ist doch der Mutige, der auch Leuten die Wahrheit gesagt hat und sie dadurch die Freiheit angeboten hat. Und Jesus, das ist doch der, der mit Frauen so toll umgegangen sind, obwohl damals in der Gesellschaft die Frauen doch so schlecht behandelt wurden. Oder. Wir haben hier eigentlich so ein Puzzle von Erkenntnis im Raum. Du hast ein Puzzleteil, das ist gut und du darfst das gern mal erweitern und du darfst dich segnen lassen von deinem Bruder und deiner Schwester im Glauben, die hat ein bisschen anderen Schwerpunkt in der Erkenntnis von Jesus. Wir wollen gleich jetzt das Abendmahl feiern und ich wünsche uns, dass wir Menschen sind, die segnen in unseren Gedanken und in unseren Worten. Und sogar ja, manchmal echt praktisch und konkret. Und dass wir im Kampf gegen die Sünde bestehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dass wir uns immer wieder Zeiten nehmen. Und ich möchte dich fragen, wie viel Zeit nimmst du dir, dich prägen zu lassen von den Katastrophen dieser Welt? Und ihr kennt mich, ich sage nicht, man soll nicht Zeitung lesen, Tagesschau gucken. Nee, man sollte schon ein bisschen auch wissen, was los ist. Aber ich möchte dich heute fragen, was prägt dich? Was füllt deine Seele? Was füllt deine Seele am meisten? Und dann hast du vielleicht eine ganz einfache Erklärung dafür, wie es dir geht. Wenn wir uns mit lauter Katastrophenbildern füllen, wie kann es einem dann gut gehen? Wir brauchen da mindestens mal eine Ausgewogenheit. Wir brauchen da wirklich etwas, was Gott uns anbietet. Sein Wort, er selbst, ihn zu betrachten und von ihm gefüllt zu sein. Und dann ist es kein Wunder, wenn du einen starken Glauben hast. Dann ist es kein Wunder, wenn du andere segnen kannst. Dann ist das alles die Folge dessen. Amen. Dann lasst uns gemeinsam ein Lied singen und dann gehen wir zum Tisch des Herrn.